NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa und mit der Kapitulation von Nazi-Deutschland erhielten, dank der Alliierten, die überlebenden KZ-Häftlinge, die jüdischen Verfolgten, endlich ihre Freiheit zurück. In Deutschland sollten mehrere Jahrzehnte vergehen, bis der 8. Mai von der Mehrheit der Bevölkerung als Tag der Befreiung von einem diktatorischen Regime aufgefasst und dementsprechend begangen werden konnte. Die selbstkritische Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Nazi-Diktatur ließ zunächst auf sich warten. Nie wieder, eine Forderung, die als Ausdruck einer entschiedenen Haltung für die Menschlichkeit Zeit brauchte. Und heute? Wie steht es da um nie wieder? Müssen wir doch feststellen, dass antisemitische Angriffe und Beleidigungen extrem zunehmen und auch, dass immer mehr Menschen sich einen Schlussstrich unter die Diskussionen um die deutsche Schuld und Verantwortung wünschen. Deshalb habe ich mit dem jüdischen Historiker Michael Wolfsohn über diesen Gedenktag gesprochen, der sich in dieser Woche zum 80. Mal gejährt hat. Als erstes habe ich ihn gefragt, welche Bedeutung dieser Tag heute noch haben kann.
In der Gegenwart kann es für aufgeklärte Menschen, denen Menschlichkeit entscheidend ist, nur eine Bewertung geben, nämlich die Befreiung von einem Terrorregime. Und das betrifft eben nicht nur Juden, sondern auch Nichtjuden. Und das betrifft die weltweiten Auswirkungen vom 8. Mai 1945. Ob die Menschen seit dem 8. Mai 1945 mit der Freiheit, die man für sie errungen hat, das Richtige getan hat, das muss man von Fall zu Fall unterscheiden. Und die ganz aktuelle Frage stellt sich natürlich, sind jetzt die Deutschen oder ein Teil der Deutschen so übermütig geworden, dass sie nicht die Wohltaten der Freiheit erkennen und in welcher Weise und Variation auch immer zu den gestrigen, vorgestrigen Endlichkeiten und Unmenschlichkeiten zurück wollen.
Und wie beurteilen Sie das? Also ich mutmaße, Sie spielen an auf diese Schlussstrich-Mentalität, die es ja nicht nur bei der Partei zu geben scheint, die jetzt mit gut 20% der Wählerstimmen im Bundestag vertreten ist, sondern bei Umfragen ja immer wieder das zum Vorschein kommt, dass sich das offensichtlich gar nicht wenige Menschen in Deutschland wünschen.
Das ist eine viel zu starke Eingrenzung der Problematik auf die AfD als Partei und ihre Wähler. Die Intoleranz, die Unmenschlichkeit ist nicht nur auf Rechtsextremisten begrenzt, sondern auf Linksextremisten, auf Islamisten und auch auf die Indifferenz breiter bürgerlicher Schichten. Also man macht es sich viel zu einfach, wenn man wie in der Komödie auf den anderen zeigt, der gemeint wäre, aber tatsächlich ist man selber gemeint. Das heißt, die Befreiung vom 8. Mai 1945 ist eine tägliche Verpflichtung für uns als Nachfahren, die freiheitliche Ordnung aufrechtzuerhalten und ein geregeltes, gewaltfreies Miteinander innen- und zwischenstaatlich zu erreichen. Davon waren und sind wir weit entfernt. Wir haben nach dem 8. Mai 1945 in Deutschland und Zentraleuropa eine geradezu paradiesische Wirklichkeit erfahren, aber das Paradies, in dem wir waren, aus dem sind wir vertrieben und haben uns selbst vertrieben.
Und das führen Sie darauf zurück, was Sie vorhin als Übermut bezeichneten, also im Prinzip, so verstehe ich das, als Geschichtsvergessenheit oder mangelndes Wissen um diese historischen Ereignisse und damit die eigene Schuld bzw. Verantwortung?
Nein, Wissen ist nur ein Teil dessen, was notwendig ist. Ich muss nicht viel wissen, um menschlich zu handeln. Menschlichkeit ist im Leben das viel höhere als das Wissen. Das Wissen ist eine wunderbare Ergänzung des menschlichen Seins, aber Herzensbildung hängt nicht von irgendeinem universitären oder anderen Diplom ab, und auch nicht von Volkserziehung. Das heißt, wir haben es, und in der Menschheitsgeschichte ist das leider nichts Neues, nicht erreicht, dass der Mensch menschlicher wird, dass man aus der Katastrophe die dauerhaften Schlussfolgerungen, richtigen Schlussfolgerungen zieht. Das hat für einige Jahrzehnte in Deutschland und Westeuropa gefruchtet. Aber die Schrecklichkeiten der Unmenschlichkeit, ob das jetzt nationalsozialistische Unmenschlichkeiten oder kommunistisch-stalinistische Unmenschlichkeiten waren, das ist sekundär. Entscheidend ist, wie kann man Menschlichkeit, das Einhalten der Regeln erreichen? Und daran hapert es.
Wie kann man das denn erreichen? Haben Sie einen Vorschlag, gerade im Hinblick auf den 8. Mai, wie man den möglicherweise anders begehen sollte, um das Bewusstsein dafür eben stärker zu prägen?
Das ist keine einmalige, an einem Tag abzuwickelnde Handlung, sondern das ist ein ständiges Erinnern. Rituale kommen und gehen und am nächsten Tag nach dem Ritual sind die Rituale vorbei. Das heißt, wir brauchen ganz einfach eine ständige Ermahnung an die Menschlichkeit. Und das bedeutet, wo Menschen sich unmenschlich in einem Staat verhalten, muss der Staat dafür sorgen, dass der Regelbruch, dass die Würde des Menschen, die innere Würde und die äußere Würde, sprich das Leben des Menschen bedroht sind, da muss der Staat einschreiten. Und da ist die klare Grenze zur Toleranz. Eine Toleranz ohne Sehrhaftigkeit gegen Intoleranz führt in die Unmenschlichkeit. Und da haben wir in Deutschland, in der westlichen Gesellschaft insgesamt Nachholbedarf. Das heißt, der Staat muss dafür sorgen, dass Regelbrüche gegen die Unmenschlichkeit geahndet werden. Nur dann ist Menschlichkeit gesichert, denn von Mensch zu Mensch klappt es offenbar nicht.
Das war ein Gespräch mit dem Historiker Michael Wolfsohn über den 8. Mai und seine Bedeutung für das heutige jüdische Leben in Deutschland. Als ich Michael Wolfsohn um einen Musikwunsch mit jüdischem Bezug für unsere Sendung bat, wünschte er sich von Max Bruch das Kol Nidrei. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem Kol Nidrei von Max Bruch, gespielt von der Gruppe Kola Laila. Der Komponist hat dieses Stück 1880 geschrieben. Die Grundlage dafür war und ist das Gebet Kol Nidrei, das am Abend des Versöhnungstags Yom Kippur gesprochen wird. Michael Wolfsohn sagte mir, er findet es gerade deshalb heute passend für das Gedenken an den 8. Mai. Und jetzt kommen wir zu einem völlig anderen Thema. Eines der größten jüdischen Filmfestivals in Europa findet zurzeit in Berlin und Potsdam statt. Und das bereits zum 31. Mal. Das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg zeigt in diesem Jahr fast 60 Filme, die den zeitgenössischen jüdischen Film abbilden. Thriller, Komödien und Dokumentarfilme. Mit welchen Schwerpunkten in diesem Jahr? Dazu jetzt ein Beitrag von Kirsten Dietrich.
Good Shabbos, guys.
Good Shabbos.
Dieser Schabbatabend wird völlig aus dem Ruder laufen, auf aberwitzige und zugleich liebevoll jüdische Art. Also genau so, wie beim jüdischen Filmfestival das Jüdische definiert wird. Die Komödie Bad Shabbos war insofern ein passender, leichtherziger Auftakt. Trotzdem ist es natürlich auch das zweite Festival nach dem Überfall der Hamas auf den Süden Israels. Zwei Filme erzählen vom Schicksal von Geiseln und von Hoffnung und Verzweiflung ihrer Angehörigen. A Letter to David und Holding Lead. Sehr beeindruckend auch der Film Of Dogs and Men.
Shula! Shula!
Ein Mädchen sucht seinen Hund. Mitten in den Trümmern des Kibbutz Nir Oz, der beim Überfall der Hamas am 7. Oktober fast völlig zerstört wurde. Regisseur Dani Rosenberg erkundet mit seinem dokumentarischen Spielfilm Of Dogs and Men diesen Ort des Schreckens. Er hat dort einen Monat nach dem Überfall gedreht. Dabei mischt er Fiktives und Dokumentarisches. Hauptfigur Dan wird bewegend und überzeugt gespielt von Ori Avinoam. Die Menschen und Szenen, denen sie auf der Suche nach ihrem verlorenen Hund begegnet, sind echt. Vom erschütterten Friedensbewegten, der sich Sorgen um seinen arabischen Freund in Gaza macht, bis zur Tierschutzaktivistin, die sich um die verloren herumirrenden Haustiere kümmert. In dieser Mischung schafft das Dokudrama einen fast unmöglichen Spagat. Of Dogs and Men zeigt das Grauen des Terrors in den Spuren, die er hinterlassen hat. Und er verliert trotzdem die nicht aus dem Blick, die hinter dem Zaun in Gaza leben, von wo dieser Horror kam. Vielleicht, so imaginiert der Film in einer animierten Sequenz, vielleicht hat der verlorene Hund ja ein neues Zuhause gefunden. Bei einem Jungen in Gaza, der den Trost eines warmen, weichen Fellträgers genauso dringend braucht. Was liegt an der Wurzel des bitteren Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern? Dieser Frage geht die Dokumentation 1948 Remember, Remember Not nach. Ein Crashkurs in jüdisch-arabischer Geschichte, zusammengestellt aus Briefen, Tagebucheinträgen und Archivbildern aus den Gründungsjahren Israels 1947-48. Das Ende der britischen Mandatszeit ist absehbar, jüdische und arabische Kämpfer beschießen sich immer offener und schließlich wird statt eines für beide Seiten unbefriedigenden Kompromisses im Mai 1948 der Staat Israel nach dem entscheidenden UN-Beschluss proklamiert. Regisseurin Neta Shoshani erzählt diese Geschichte zweimal. Einmal als Versuch einer Rekonstruktion. Was ist eigentlich geschehen, bis Ende 1948 das Fortbestehen Israels gesichert war? Im zweiten Teil des Films geht die Regisseurin dann der Frage nach, was wurde nicht erzählt? Was wird nicht erinnert? Der Film 1948, Remember, Remember Not, ist ein israelischer Film, aber er bildet beide Erzählungen ab, die jüdische und die palästinensische. Das macht den Film in seiner Dichte herausfordernd und zu einer lohnenden Anregung, liebgewonnene Deutungen zu hinterfragen. Anderer Film, gleiches Anliegen, völlig andere Umsetzung. Das ist Legend of Destruction. Ein Zeichentrickfilm, aber die Bilder sind nicht animiert, sie bleiben überwältigende Bildtafeln, denen Ton, Musik und Erzählung Leben einhauchen.
Master of the Universe.
Herr der Himmel, das Ende ist da, Jerusalem brennt, so beginnt der Film.
Jerusalem is in flames.
Legend of Destruction nimmt ein zentrales Datum jüdischer Geschichte zum Ausgang. Die endgültige Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Römer im Jahr 70 unserer Zeit. Der Film erzählt die Geschichte dieses Ereignisses mit einem vielschichtigen Blick und vor allem mit einer klaren Ausrichtung auf die Gegenwart. Ohne Kompromisse werden die besten Absichten zerstörerisch. Eine Botschaft, die als Leitmotiv des ganzen diesjährigen Festivals gelten könnte.
Das war ein Beitrag von Kirsten Dietrich zum jüdischen Filmfestival Berlin-Brandenburg, das noch bis zum 11. Mai läuft. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Zum 60. Jahrestag der deutsch-israelischen Beziehungen sieht die frühere Bundestagspräsidentin und neue Arbeitsministerin Bärbel Baas die Zukunft in den Händen der jungen Generation. 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs fehle aber manchen das Bewusstsein für die Verantwortung, die Deutschland für die Sicherheit Israels sowie von Jüdinnen und Juden trage, schreibt Baas in einem Gastbeitrag in der Jüdischen Allgemeinen. Der Schlüssel liege im Wissen um die Geschichte und im gegenseitigen Verständnis. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner schrieb, es müsse das Ziel der nächsten Jahrzehnte sein, den Dialog fortzusetzen und die Anforderungen gemeinsam zu bewältigen. Der 60. Jahrestag der deutsch-israelischen Beziehungen wird Anfang kommender Woche mit gegenseitigen Besuchen der Staatsoberhäupter beider Länder gefeiert. Die 7 größten jüdischen Gemeinden außerhalb Israels melden einen deutlichen Anstieg antisemitischer Vorfälle. Gemessen an der jüdischen Bevölkerungszahl sei Deutschland besonders stark betroffen, heißt es im ersten Jahresbericht der internationalen J7-Arbeitsgruppe gegen Antisemitismus. Hier wurden 2023 mehr als 38 antisemitische Vorfälle pro 1000 jüdische Einwohner registriert. In Großbritannien waren es 13, in Frankreich 4 und in den USA einer. Die J7-Gruppe warnte vor einem besorgniserregenden Trend. Zugleich kritisiert der Bericht, dass staatliche Stellen vielfach nicht konsequent gegen antisemitische Gewalt vorgingen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sprach von einer Front, die sich von links bis rechts, von Islamisten bis in die Mitte der Gesellschaft gebildet habe. Israels Nationaler Sicherheitsrat hat vor Reisen zum Eurovision Song Contest in Basel gewarnt. Angesichts der zu erwartenden Proteste sollten Israelis von sichtbaren jüdischen oder israelischen Symbolen absehen, heißt es in der Reisewarnung. In den vergangenen Wochen waren Forderungen laut geworden, Israel und seinen öffentlich-rechtlichen Sender Kan von dem Wettbewerb auszuschließen. Der Sender sei mitschuldig an Israels Völkermord an den Palästinensern in Gaza, heißt es in einem offenen Brief früherer Teilnehmer. Beim ESC-Finale nächste Woche vertritt die 24-jährige Yuval Rafael Israel. Sie ist eine Überlebende des Angriffs der Hamas vom 7. Oktober. Sie sagte, ihr Beitrag »New Day Will Rise« sei für sie ein Lied der Hoffnung und der Heilung. Ein Gespräch zwischen dem niedersächsischen Antisemitismusbeauftragten Gerhard Wegner und den Verantwortlichen des Deichbrand-Festivals in Cuxhaven zum umstrittenen Auftritt des US-Rappers Macklemore ist ergebnislos geblieben. Wegner erklärte, der Austausch sei konstruktiv gewesen, der Dissens zur Einladung des Künstlers als Headliner bleibe aber erhalten. Die Festivalleitung stellte unterdessen verschiedene Maßnahmen zum Erkennen und Bekämpfen von Antisemitismus vor. So sei beispielsweise zu Beginn des Festivals eine Erklärung gegen jede Form von Antisemitismus verlesen werden. Unter anderem der Zentralrat der Juden hatte den geplanten Auftritt des Rappers kritisiert und erklärt, in seinen Songtexten und Auftritten verbreite er antisemitische Propaganda. Die jüdischen Friedhöfe in Schleswig-Holstein sollen sichtbarer werden und bekommen Informationstafeln. Diese informieren über das kulturelle und religiöse Erbe, die Bedeutung und Geschichte. Erläutert werden auch Regeln zum Besuch eines jüdischen Friedhofs. Studierende hatten im Rahmen des Projekts Steinerne Zeugen die Texte für die Informationstafeln erarbeitet. Es sei ein einmaliges Projekt in Deutschland, so die Universität Kiel. Ziel sei es, ein deutliches Zeichen für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus zu setzen. Kommenden Montag wird in Kiel die erste Beschilderung am alten jüdischen Friedhof eingeweiht. Ein Enkel jüdischer Opfer der NS-Diktatur hat keinen Anspruch auf das Vermögen seiner Vorfahren. Das Oberlandesgericht Hamm wies die Berufung des Klägers zurück und bestätigte ein vorangegangenes Urteil des Landgerichts Hagen. Der Mann hatte in dem Rechtsstreit von einem Geldinstitut gefordert, Auskunft über das Konto seines Großvaters, eines jüdischen Kaufmanns, zu erhalten und ein mögliches Guthaben ausgezahlt zu bekommen. Das Gericht entschied, dass mögliche Ansprüche bereits verjährt sind. Die gesetzlichen Fristen seien lang genug, um Betroffene des nationalsozialistischen Unrechts nicht zu benachteiligen. Soweit die Meldungen.
Das war unsere Sendung Shabbat Shalom, bis hierhin mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Scholt-Baller aus Leipzig.
Was ist das größte Grundprinzip der Tora? Diese Frage beschäftigt nicht nur die jüdische Tradition, sondern sie ist eine fundamentale Überlegung für jeden, der sich mit Ethik, Glaube und dem Sinn menschlichen Zusammenlebens beschäftigt. Die Tora selbst bietet eine berühmte Antwort in dem Wochenabschnitt Kedoshim, einem zentralen Abschnitt des Buches Vayikra. Dort heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Rabbi Akiva kommentiert diesen Vers mit den Worten, das ist ein großes Prinzip in der Tora. Doch der Jerusalemer Talmud in Traktat Nedarim bringt eine faszinierende Diskussion, die zeigt, dass es mehr als nur eine Perspektive auf diese Frage gibt. Neben Rabbi Akiva tritt Ben Asai auf und widerspricht indirekt. Er sagt, ein noch größeres Prinzip finde sich in einem anderen Vers. Dies ist das Buch der Generationen Adams in Genesis 5,1. Warum? Weil dieser Vers betont, dass alle Menschen von Adam abstammen und somit die gleiche göttliche Würde in jedem Menschen verankert ist. Rabbi Jakob ibn Habib berichtet in seinem Werk Ein Jakob von einer weiteren Version dieser Diskussion. Dort erscheinen noch andere Stimmen. Ben Sommer erklärt, das größte Prinzip sei das Shema Israel, höre Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig. Rabbi Shimon ben Anas schließt sich der Meinung Rabbi Akivas an, dass die Nächstenliebe zentral sei. Rabbi Shimon ben Pasi hingegen nennt einen anderen Vers als das höchste Prinzip. Das eine Lamm sollst du am Morgen opfern und das andere Lamm sollst du zur Abendzeit opfern, aus Exodus 29. Diese Vielzahl an Meinungen wirkt auf den ersten Blick widersprüchlich, doch bei genauerem Hinsehen lässt sich ein tiefer Zusammenhang erkennen. Ben Asais Verweis auf die Abstammung von Adam lehrt uns, dass Nächstenliebe nur dann möglich ist, wenn wir die göttliche Funken in jedem Menschen anerkennen. Liebe basiert nicht auf Sympathie oder gemeinsamen Interessen, sondern auf der grundsätzlichen Einsicht, dass jeder Mensch im Ebenbild Gottes erschaffen wurde. Ohne diese Basis bleibt Liebe deinen Nächsten ein leerer Floskel. Ben Sommer lenkt den Blick auf das Shema Israel, das jüdische Glaubensbekenntnis. Seine Botschaft ist, dass unsere Aufgabe als Volk Israels nicht bei der individuellen Ethik endet. Wir sind gerufen, die Einheit Gottes in der Welt zu verkünden und bewusst zu leben. Die Worte des Shema bedeuten, dass die Einheit Gottes von Israel in der Welt offenbar gemacht werden soll. Liebe allein reicht also nicht aus. Sie braucht ein Ziel, eine Vision, die über das Individuum hinausweist. Rabbi Shimon ben Pasi schließlich bringt eine scheinbar prosaische Vorschrift als höchstes Prinzip ins Spiel. Das tägliche Opfer am Morgen und am Nachmittag. Dies erinnert uns daran, dass keine Erkenntnis, keine Liebe und kein Glaube Bestand haben können, wenn sie nicht in beständiger Praxis verankert sind. Religiöses Leben ist kein einmaliger Akt, sondern ein kontinuierlicher Dienst, der Disziplin und tägliche Hingabe erfordert. Der Abschnitt Kedoshim ruft uns also nicht nur zur ethischen Reinheit auf, sondern formuliert eine umfassende Vision des jüdischen Lebens. Liebe wie Rabbi Akiva und Ben Anas, Erkenntnis der göttlichen Gegenwart in Menschen wie Ben Asai, Bewusstsein unserer Mission wie Ben Sommer und tägliche spirituelle Arbeit bilden ein untrennbares Gefüge wie Rabbi Shimon ben Pasi. Indem wir diese Prinzipien miteinander verbinden, gestalten wir unser Leben als Einzelne und als Gemeinschaft im Sinne der Heiligkeit, zu der uns die Tora aufruft. Heilig sollt ihr sein, denn ich, der Ewige, euer Gott, bin heilig.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Scholtballer aus Leipzig. Zum Schluss hören Sie das Mayakar, übersetzt lautet der Text: Wie kostbar ist deine Güte, Ewiger. Es singt Kantor Isaac Schäffer.
Thank you. Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.